Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sind Mozart. Ich bin Larissa Schütz und in dieser Folge tauchen wir in ein Jahr ein, das für Wolfgang Amadeus Mozart eine echte Zäsur bedeutet hat. 1775. Mozart ist gerade 19, kein Wunderkind mehr, aber auch noch kein etablierter Künstler. Kein Teenager mehr, aber auch noch nicht ganz erwachsen. Wie hat Mozart in dieser Zeit gelebt? Woran hat er gearbeitet? Und warum spielt Salzburg und das Mozart-Wohnhaus in genau diesem Jahr so eine wichtige Rolle? Diese Fragen beantwortet die neue Ausstellung Mozart 1775, der größte Komponist im Mozart-Wohnhaus. Genau dort habe ich Linus Klumpner getroffen, den Direktor der Museen der Stiftung Mozarteum. Gemeinsam reisen wir durch ein Jahr voller musikalischer Reife, familiärer Nähe und gesellschaftlichem Umbruch.
1775 spielt im Leben Wolfgang Amadeus Mozarts natürlich eine herausragende Rolle, weil sich eine Vielzahl an Ereignissen eingefunden haben in seiner Vita, die schon prägend für seinen weiteren Berufsweg waren. Einerseits eine hohe Kreativität, die natürlich da unfassbar tolle Kompositionen hervorbringt. Andererseits ist es aber auch so, dass er beginnt, diese Unzufriedenheit in Salzburg immer mehr zu spüren. Die manifestiert sich ja dann auch in dem, was wir auch in Briefen lesen. Er versuchte dann auch auszubrechen immer wieder. Er ist gefangen in dieser Rolle zwischen Kirchenmusiker und der Person, die eigentlich nur große Singspiele, Opern und szenische Produktionen machen möchte. Aber zeitgleich ist es auch schon spannend zu sehen, dass das auch etwas ist, wo sich das Wohnhaus als gesellschaftliches Zentrum in Salzburg bis zu einem gewissen Grad etabliert. Also das war ja dann nicht mehr diese beengte räumliche Situation, wie wir sie im Mozarts Geburtshaus in der Getreidegasse kennen, wo ja auch Leopold Mozart sehr nett berichtet, das darf man heute eigentlich gar nicht mehr so zitieren, aber er sagt, wir schlafen wie die Zigeuner und er musste sich ja dann ausquartieren, weil einfach zwei große oder jugendliche Kinder dann schon zu Hause hatte. Und darum haben wir gesagt, gut, das ist ein wunderbarer Anlass, einmal auch breit eben zeigen zu können, was wir haben, nicht nur immer die musealen Objekte, sondern auch in Zusammenarbeit mit der Bibliotheca Mozartiana, die Autographenschätze und auch unsere Bühnenbildsammlungen. Also wir haben sehr, sehr viel auch zu der Zeit bei uns in den Beständen, was auch wieder hervorbringt und aufzeigt, was wir eigentlich in der Stiftung Mozarteum alles für wunderbare Kostbarkeiten hüten dürfen und hier quasi unser gesamtes Repertoire auch auffahren können.
Ja, es ist ja auch eine geografisch einmalige Situation, die wir haben, nämlich viele junge, aufstrebende Stars, Musikstars gehen dann, keine Ahnung, wenn sie aus Salzburg kommen, die wollen nach Wien oder Berlin, aber Mozart oder die Mozarts, die ziehen dann erstmal einfach nur auf die andere Seite der Salzach und heute, glaube ich, ist es ja auch so, dass euer Geburtshaus eigentlich so ein bisschen mehr der Shining Star ist und dann gehen die Leute vielleicht erst nochmal drauf und sagen, ach, da ist ja auch noch dieses Mozart Wohnhaus.
Ja, allerdings übrigens ist es ganz lustig, weil du sagst, damals wollte man weg aus Salzburg. Heute ist es ja genau umgekehrt, weil es ja quasi für alle Solisten, Musiktalente das große Ziel ist, einmal in Salzburg singen oder auftreten zu dürfen. Die Mozarts haben es umgekehrt gedacht. Tatsächlich ist es so, dass dieser Umzug in die Neustadt, wie es so quasi heißt, klingt aus heutiger Sicht zu unspektakulär. Man muss sich aber vorstellen, wenn wir kurz uns zurückversetzen in das Jahr 1775, die Altstadt war sehr, sehr beengt und die Adresse in der Getreidegasse, die auch, wie du richtig gesagt hast, heute, würde sagen, so die Besucherverteilung ist so zwei Drittel Geburtshaus, ein Drittel Wohnhaus von den 560.000 Besuchern, die wir jedes Jahr haben. Aber damals war die Getreidegasse nicht der Platz, an dem man eigentlich gerne gewesen ist. Also wir haben ja auch schon durch die Tatsache, dass unten diese Kolonialwarenhandlung der Hagenauers war, dass der Handel betrieben wurde, also die Getreidegasse, war eine Ansammlung von Handwerksbetrieben, Geschäften, das war laut, es war schmutzig, hat nichts von dieser prestigeträchtigen Shoppingmeile klingt so gemein, aber es ist dieser Flaniermeile, es ist charmanter, gehabt, sondern das war einfach eine dreckige Gasse und heute kommt man da hinein in diese Wohnung der Mozarts im dritten Obergeschoss. Es ist hell und freundlich und alle glauben alleine da schon mal, das war eine Luxusunterkunft, war nicht so. Es war beengt, es waren die Bedingungen nicht gut, man musste alles hinauftragen, es war im Winter kalt und ungemütlich. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, in dieses Tanzmeisterhaus zu übersiedeln, in die Neustadt. Das war eigentlich nicht mehr in der Kernstadt. Man muss sich vorstellen, es gab ja diese großen Stadttore, das war das eine, dann der Ledererbogen, dann in der Dreifaltigkeitsgasse ums Eck und vorne. Das heißt, man war quasi schon vor den geschützten Stadtmauern, war auch zur damaligen Zeit nicht so schlimm, weil die großen Kriege waren alle vorbei. Man war auch da, wo der Erzbischof mit Mirabell sein Lustschloss hatte. Das Hoftheater war auf der anderen Seite. Es war einfach wesentlich repräsentativer und schöner. Und man muss sich ja schon auch vorstellen, dass die Familie Mozart, die kurz davor von ihrer großen Westeuropa-Reise zurückgekommen ist, der Vater und Wolfgang kamen 1771 aus Italien zurück von einer über einjährigen Reise. Und man hat dort nicht nur, aber auch in großen Adelspalais, Palästen gewohnt, hat quasi das Leben in den Großstädten kennengelernt und dann ist man wieder in diese beengte Situation in die Getreidegasse zurück. Und dass man sich da nicht mehr einfinden konnte und wollte, verstehe ich. Und dann in dieses, doch man kann es kleines Palais nennen, mit eigenem Konzertsaal, ich meine, das muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Mozarts dann dort quasi einen Repräsentationsraum hatten, auch den es so vorher für die Familie nicht gab, war das ein großer Sprung, jetzt nicht auf geografischer Sicht, sondern alleine aus gesellschaftlicher, weil das auch wirklich untermauert hat, wir sind die Familie Mozart, wir haben das geschafft, wir haben dieses fantastische Wunderkind in der Familie, wir haben eine Tochter, die eine herausragende Pianistin und auch gute Sängerin war, wir haben all diese Dinge erlebt und das hat einfach wirklich dort auch eine weltliche Ausdrucksform erreicht dann.
Ein Wohnortwechsel, der weit mehr bedeutet als nur mehr Platz. Ein gesellschaftlicher Aufstieg, ein neues Lebensgefühl, ein Familienleben im Aufbruch. Und mittendrin das Tanzmeisterhaus, das neue Zuhause der Mozarts. Wie hat sich das auf das Zusammenleben ausgewirkt? Welche Erinnerungen und Stimmungen lassen sich heute noch aus dieser Zeit rekonstruieren? Springen wir rein in die Umzugsphase.
Der Umzug war 1773 im Herbst. Also es ist tatsächlich, es wird nur knapp in den Briefen berichtet. Also das war dann gegen Ende des Jahres ist man umgezogen. Und das waren auch die, muss man sagen, dahingehend prägenden Jahre, weil die ganze Familie noch vereint war. Also das war ja wirklich dann eine relativ kurze Zeitspanne. Einige Jahre, wo alle im Tanzmeisterhaus gelebt haben, bevor dann die letzte wirklich ganz große Reise anstand nach Paris, wo ja die Mutter auch mitkam, die in Paris dann relativ überraschend verstorben ist. Wolfgang kam dann zurück und ist dann noch 1782 gleich nach Wien gegangen. Maria Anna hat nach St. Gilgen geheiratet, der Vater blieb am Mackerplatz zurück und es wirkt dann fast so, als wäre er irgendwie in der Zeit gefangen und versucht dann diesen großen Momenten festzuhalten, die da früher waren, aber eigentlich ist auch die Frage, wie sehr das da für ihn zu dem Zeitpunkt wirklich noch ein schönes Zuhause war, wo er alleine dann dort saß. Aber die anfänglichen Jahre sind einfach eine auch sehr glückliche Zeit. Wir haben da die Tagebucheinträge der Schwester, die auch berichten, wie sie dort am Fenster standen, die Leute beobachtet haben mit dem Fernrohr, die ins Hoftheater auf der gegenüberliegenden Seite am Abend gingen, wie sie dann am Abend die Madame Pimperl, den Hund der Familie, in den Mirabellgarten ausgeführt hat, dass sie dort zu Serenaden beigewohnt haben. Also das war auf einmal irgendwie ein wirklich ganz anderes Leben auch für die Familie und vielleicht auch jetzt einmal aus nicht wissenschaftlicher Sicht betrachtet, sondern rein nüchterner als Außenstehender vielleicht auch mitunter die glücklichsten Jahre dann in Salzburg. Obgleich Wolfgang sehr unzufrieden war wahrscheinlich mit seiner Rolle als Musiker, aber die ersten Jahre waren das sicherlich für die Familie die mitunter vielleicht schönsten, ja.
Spannend, weil wenn wir jetzt sagen, das Jahr 1775, dann denkt man natürlich an diese ganzen wichtigen musikalischen, künstlerischen Entwicklungen, die da passiert sind, aber scheint ja auch für die Familie, also privat, auch ein interessantes Jahr gewesen zu sein, was da alles rundherum passiert.
Wir haben ja diese, das wissen jetzt auch alle, die uns regelmäßig zuhören, diesen Fundus an Briefen der Familie, an allem, was sie da berichten. Und da zeichnet sich schon das Bild, dass das Mozart-Wohnhaus so ein gesellschaftlicher Ankerpunkt in der Stadt Salzburg wurde. Man hat den Tanzmeistersaal gehabt, dort hat man gekegelt, dort hat man Soireen abgehalten, Konzerte. Ist auch mitunter der Uraufführungsort einiger großer Kompositionen. Das ist ja auch toll, dass wir das noch haben dürfen. Und man hat Bölzel geschossen, also dieses mit den Druckluftgewehren. Also es war auch wirklich ein gesellschaftlicher Ort in Salzburg, der sich da herausgebildet hat Und wir lesen ja in den Tagebuchnotizen der Schwester, wer da alle ein- und ausgegangen ist. Also das war ein stetes Kommen und Gehen. Also das ist nicht nur so gewesen, dass die Mozarts nur noch auswärts irgendwie verkehren konnten, weil in der Getreidegasse, wir wissen, dass der Vater dort hier und da geprobt hat mit Kollegen der Hofmusikkapelle, dass natürlich auch Leute zu Gast waren, aber in dieser ausgeprägten Form, dass das dann wirklich auch von auswärts Leute kommen und man dort sich einquartieren konnte, dass die Leute wirklich einen Dreh- und Angelpunkt gehabt haben, das hat sich dann erst im Jahre 73, 74 und eben auch 75 dann verstärkt herausgebildet.
Ein Fenster mit Postkartenblick, ein kleiner Hund und der Tanzmeistersaal, der sich mit Gästen füllt. Das Mozart-Wohnhaus wird zur Bühne eines Familienlebens voller Details und zur sozialen Drehscheibe Salzburgs. Aber wie gelingt es, diesen Alltag im Museum auch wirklich spürbar zu machen? Wie wird aus Tagebucheinträgen und Kupferstichen eine berührende Ausstellungserfahrung? Linus Klumpner ist sich sicher, die Persönlichkeit der Mozarts schwebt mit im Raum.
Etwas, was mir so nicht bewusst war, ich habe es jetzt eh schon gerade vorhin auch gesagt, sind die Tagebucheinträge. Das ist einfach etwas, was noch einmal persönlicher und noch intimer wird, wo auch diese Blödeleien drinnen sind, dass dann der Wolfgang ins Tagebuch seine Schwester hineinschreibt. Was ja, also ist ja heute auch oft nicht anders in den Familien, dass der Bruder das Tagebuch stiehlt und da Blödsinn hineinschreibt und drin herumschnurkt. Aber es ist schon auch ein ganz anderer Einblick in den Alltag der Familie. Und das ist, glaube ich, das Schöne, dass diese Ausstellung 1775 jetzt nicht nur, im Untertitel wird es erwähnt, Mozart der größte Komponist, aber es ist auch einfach spannend, einmal zu sehen, wie hat die Familie in Salzburg gelebt. Weil im Museum wirklich ausgebreitet, muss man sagen, ist ja nur der Part, wo wir die großen Reisen beleuchten. Wo natürlich, das sind einmal die ersten Anhaltspunkte, die unsere Gäste auch erfahren wollen und die wir ihnen mitgeben wollen. Aber diese Einblicke auf der zweiten Ausstellungsebene auch in den Alltag des ausgehenden 18. Jahrhunderts, das ist sehr, sehr spannend und ich hoffe, dass das auch eine Vielzahl an Einheimischen wieder ins Museum lockt.
Ja, weil wenn gerade als du erzählt hast, die sehen, wie die mit dem Hund spazieren geht oder so, dass wenn man hier lebt oder gelebt hat, dann weiß man solche Situationen ja. Also ich habe es auch vor Augen, gerade im Sommer, wo ganz viele Hunde in den Park rübergehen. Kannst du das jetzt mal ganz provokant gefragt, aber im Museum auch so, wie du es jetzt schön erzählt hast, rüberbringen, also Mozart, dieses Supergenie auch so menschlich wirken zu lassen?
Das ist die große Kunst, aber es gelingt uns. Und die große Freude ist ja, dass man könnte es jetzt ganz überspitzt gesagt ja auch ein Stück weit mit einer Sitcom vergleichen, ein wenig, weil diese unfassbar detaillierten Einblicke einfach, die uns die Familie Mozart in ihr Leben gibt, sind sehr, sehr selten jetzt, dass man die festmacht bei einer Familie. Dann kommt ja noch dazu, dass sie ohnehin alle schon große Sympathieträger sind, auch den Bekanntheitsgrad haben und es gelingt uns schon, das wirklich auch zu transportieren, weil wir eben auch dann da wieder die grafischen Anhaltspunkte haben. Also wir haben wunderbare, kolorierte Grafiken vom Mirabellgarten aus dieser Zeit, wo auch kleine, das ist ja das Schöne bei diesen Kupferstichen, die auch oft unterschätzt werden, aber die nicht nur reine Architekturabrisse oder Aufrisse sind, sondern die auch wirklich, es war wie so kleine Staffagefiguren, aber trotzdem, man hat auch Protagonisten in diesen Stichen, die ja Alltagswege verfolgen. Und da haben wir dann zum Beispiel auch jemanden, der spazieren geht und wo der Hund an der Leine herumhüpft im Mirabellgarten. Also das ist schon irgendwie, wenn man dann das hat, die Quelle und das Wort quasi im Hinterkopf und dann wird das wieder verknüpft. Und man hat ja auch vom Wohnhaus, und das finde ich ja so toll, heute, damals ging das ja nicht, weil da noch quasi ein Gebäude Riegel davor war, man blickt ja aus dem Zimmer, es ist das wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau, aber das Schlafzimmer von Maria Anna, das Eckzimmer, blickt man ja genau in den Mirabellgarten hinüber. Das heißt, ich kann, wenn ich das dort verorte, die Erzählung und die Bilder aus der damaligen Zeit mit dem Blick in den Mirabellgarten hinüber, dann glaube ich, löst das schon etwas aus bei den Leuten. Und das ist ja das Spannende. Also nicht immer nur rein didaktische Ausstellungen zu machen, sondern immer wieder diese kleinen emotionalen Anreize zu setzen, wo man auch Objekte finden muss, natürlich, die dann dazu passen. Aber das gelingt uns, glaube ich, in dieser Ausstellung sehr gut.
Ein Alltag, der fast wie eine historische Sitcom wirkt und gleichzeitig ein leiser Abschied von einem vertrauten Leben. Denn Mozart beginnt sich in Salzburg zunehmend beengt zu fühlen. Wie kam es zu seinem Entschluss, Salzburg den Rücken zu kehren? Welche familiären Spannungen begleiteten diesen Schritt? Und wie veränderte sich das Verhältnis zu seinem Vater Leopold und zu seiner Schwester Maria Anna? Darum geht es jetzt im letzten Teil unseres Gesprächs.
Er hat sich definitiv beweisen müssen und wir wissen ja auch immer aus den Erzählungen, dass er selber mit sich hadert. Also wir kennen sein Verhältnis zu unterschiedlichen Instrumenten, das sich da weiterentwickelt. Eine Zeit lang ist er unfassbar begeistert vom Geigenspiel, berichtet, dass er der größte Geiger der Welt, Europas sei und hat ein großes Selbstbewusstsein, komponiert die ganzen Violinkonzerte. Und auf einmal mit dem Weggang aus Salzburg lässt er sein Instrument bei der Schwester zurück, geht nach Wien und verschreibt sich mehr und mehr den Tasteninstrumenten, die er dann auf einmal großartig findet. Also er arbeitet auch gewisse Feinheiten, würde ich sagen, in seinem persönlichen Verhältnis zu Instrumentengruppen heraus. Er entdeckt natürlich seine große Liebe für die Oper. Etwas, was in Salzburg einfach aus den Gegebenheiten heraus nicht befriedigt werden konnte, weil es war einfach rein nüchtern gesehen. Und da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das darf man nicht immer dem armen Fürsterzbischof Hieronymus Colloredo in die Schuhe schieben. Wofür hätte er den Opern beauftragen sollen? Also wo hätte er sie denn zeigen sollen? Es gibt kein Haus, es gibt dieses kleine Hoftheater, das ist ja nett, aber wir wissen oder haben eigentlich gar keine Vorstellung, was der Opernbetrieb in der damaligen Zeit bedeutet hat. Also wenn wir heute in ein Opernhaus gehen und dann sagen, wir haben unfassbare Special Effects und alles Mögliche, und das gab es ja damals alles nicht, das ist Humbug, das war damals noch viel aufwendiger. Also wenn man sich einmal so eine barocke Opernbühne anschaut, was da an Wechselkulissen war, was da alles passiert ist, also der Gesang war ja da nicht mal im Vordergrund, sondern auch sehr stark das, was rundherum passiert. Und diese Möglichkeiten gab es in Salzburg einfach nicht. Also warum hätte man dann Aufträge dafür erteilen sollen? Und dann ist es natürlich auch so, dass Wolfgang Amadee merkt, dass er auch in anderen Städten unbedingt nicht den Erfolg findet, den er möchte. Und ich glaube, das ist auch ein persönlicher Weg oder sozusagen sich dazu finden, weil am Ende des Tages trifft er dann eine sehr mutige Entscheidung, weil er merkt einfach, er ist ein Freigeist, er möchte frei sein. Einerseits sucht er nach großer Anerkennung, andererseits möchte er sich aber auch nicht in das Korsett einer höfischen Anstellung begeben. Und dass er sich dann entscheidet, nach Wien zu gehen, ist so eine Hauruck-Aktion. Das ist ja etwas, was sich durch sein ganzes Leben durchzieht. Also da war ja nie was geplant. Also es gibt ja auch diesen Briefwechsel, den sehr intensiven zwischen Vater und Sohn, als sie dann, die Mutter ist verstorben in Paris und Wolfgang Amadee tut nicht das, was jeder andere machen würde, nämlich sofort möglichst schnell nach Hause zu fahren, sondern er tourt ja in Europa herum, sitzt dann wieder in München, dann fährt er wieder nach Mannheim, dann fährt er wieder nach München und schreibt ihm, ja, und jetzt schaut es so aus, als könnte ich einen Auftrag kriegen, und dann gibt es diesen einen sehr, sehr klaren Brief des Vaters mit Sohn, ich zitiere jetzt nur sinngemäß, Sohn, du wirst mir das vielleicht jetzt im Moment nicht verzeihen und du wirst es nicht so sehen, aber die anderen versprechen dir große Berge und das Blaue vom Himmel herunter, aber glaube mir, sie führen dich nur hinters Licht und jetzt setz dich in die Kutsche und komm nach Salzburg nach Hause. Und unter Murren tut das dann Wolfgang auch. Und das ist aber auch schon die Zeit, wo er ist dann in Salzburg zurück und dann wirklich dauert es nicht mehr lange, bis er nach Wien geht. Und dann tut er das, was eigentlich herausragend ist, er wird, wenn wir es mit heutigen Worten betiteln, ein Freelancing Artist. Also er komponiert im Vorhinaus Opern, sucht sich immer wieder neue Anknüpfungspunkte. Es kommt natürlich die herausragende Zeit mit der Ponte, dann ergreift Stoffe auf, die eigentlich der Zensur unterliegen. Und trotzdem wohnt der Kaiser dann der Premiere Teil bei Nozze di Figaro zum Beispiel. Also das ist schon etwas, wo er ein großes Risiko eingeht, aber er hat Erfolg damit. Und das ist dann natürlich seinem herausragenden Talent zu verdanken. Ich glaube, dass durch diesen wichtigen Schritt nach Wien zu gehen, er zwar viel aufgeben musste, vieles quasi, was er in Salzburg, hätte es ja bequem gehabt. Also wir sehen ja im Jahr 1775, so schlecht ist es eigentlich in Salzburg nicht. Er findet sich halt nur nicht ganz zurecht mit den Gegebenheiten. Und dann findet er sich selber, wird ein herausragender Opernkomponist, und das sind dann eigentlich die Hauptwerke, die auch den Leuten im Gedächtnis bleiben, in Wien.
Also die Zeit, das große Finale, vielleicht auch schon Emanzipation von Leopold?
Auch, und Leopold vollzieht ja auch eine Kehrtwende in seiner Denkweise, weil er ist sehr eine aufgeklärte Person. Er, das wissen wir auch aus seiner Bibliothek, die sich zu Teilen erhalten hat. Wir sehen quasi, wie er mit Maria Anna verfährt, und auf einmal kommt dann doch dieser Bruch, wo er, ich meine, er hat sie jetzt nicht verheiratet, das war jetzt falsch gesagt. Es gibt ja diese ganzen Geschichten, dass sie angeblich verliebt gewesen wäre in ihr. Also das muss man jetzt gar nicht ausbreiten. Aber zu sagen, gut, heiraten ab nach St. Gilgen, natürlich war es ein gesellschaftlicher Aufstieg, weil sie dann quasi auch die einzige in der Familie war, die in aristokratische Kreise aufgestiegen ist, als Reichsfreien zu Sonnenburg. Aber ob sie dort glücklich war, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Da gibt es immer so einen kleinen internen Disput. Ich meine, natürlich gibt es Quellen und historische Ansichten, die natürlich diesen Aufstieg zeigen. Und sie hat dann war auch relativ untriebig in St. Gilgen, aber es war nichtsdestotrotz, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand, der in einer auch sozusagen noch, Salzburg ist ja auch noch eine quasi Metropole mit den wunderbaren Kulissen hier und der Stadt und dem, was hier los war, und dann nach St. Gilgen geschickt und dann immer kommen nur die Frage, bitte schick uns Fische und tu dieses und jenes und auch die ganzen Konversationen mit Maria Anna, wenn man das die Korrespondenz Vater-Sohn vergleicht mit der zwischen Tochter und Vater, das ist auf einmal dann quasi, das eine ist nur Gossip und was ist gesellschaftlich in Salzburg so los, und beim Sohn kommen dann die großen Diskurse über Musik und alles Mögliche, und ich glaube auch, dass der Vater dann Leopold schon auch eine gewisse Begeisterung gehegt hat, weil er einfach auf einmal viel mehr an Informationen aus Wien bekommen hat, was dort los war, das hat natürlich schon auch dann irgendwo tangiert und interessiert. Und Maria Anna war dann, hat halt nicht mehr diese Rolle eingenommen, die er als Kind beigemessen hat, muss man fairerweise sagen. Und er saß am Ende des Tages alleine, und auch hier wieder kann man es halten, wie man möchte. Und wir wissen nicht, was in den Köpfen vorging, aber wir wissen, dass Wolfgang dann nie wieder zurückgekehrt ist, auch nicht Beerdigung im klassischen Sinn gab es damals nicht. Aber er ist weder zum Requiem noch zur Schwester nach Hause, um quasi Trost zu spenden. Also die Familie war einfach zu diesem Zeitpunkt dann schon zerschlagen bis zu einem gewissen Grad. Und darum nochmal auf das zurückzukommen, waren wahrscheinlich als Familie diese Jahre im Tanzmeisterhaus schon die glücklichsten und schönsten. Das muss man so halten, jetzt unabhängig von den großen Reisen natürlich. Aber das auch mal aufzuzeigen, das ist eigentlich jetzt, um es auf den Punkt zu bringen, das Spannende an dieser Ausstellung. Weil wir haben immer die großen Reisen, die Wunderkindphase, wir haben die großen Erfolge in Wien, aber die wenigsten, wenn ich jetzt jemanden auf der Straße frage, ja, was hat Mozart denn 1775 gemacht, weiß es keiner, und sie denken sich nur gar nichts. Und wenn man das dann einmal aufarbeitet, dass es da sehr wohl auch eine wichtige, große Epoche in der Vita des Wolfgang Amadeus Mozart gibt, dann ist es schön, weil wir auch inhaltlich diese Lücke einfach einmal schließen und auch wirklich sich so viel da zusammenfindet.
Ein Jahr wie ein Brennglas. 1775 verdichten sich Mozarts persönliche, künstlerische und familiäre Entwicklungen. Und dank der Ausstellung im Mozart-Wohnhaus lässt sich diese Zeit heute nicht nur nachvollziehen, sondern ganz konkret erleben. An Originalschauplätzen mit Originalquellen. Alle Infos zur Ausstellung haben wir für Sie auch noch einmal in den Shownotes verlinkt. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns weiter auf der spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Bewertungen und Rezensionen. Ich bin Larissa Schütz. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.